Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste diesen Podcast und heute geht es um die Frage, ob unsere Gefühle den Verstand verloren haben. Denn mein Gast ist davon überzeugt, das ist der Untertitel seines neuen Buches. Er ist Physiker, Kabarettist und Autor und Wahl-Wiener übrigens auch. Und jetzt ist er da. Herzlich willkommen, Vincent Ebert.
Vince, natürlich. Vince, aber Vincent ist auch okay.
Nein, Vince, wir bleiben bei Vince.
Das geht schneller.
Lieber Vince, in deinem aktuellen Buch What the Fuck Deutschland mit dem Untertitel, den ich gerade genannt habe, gehst du mit den Befindlichkeiten hart ins Gericht und deine Analyse ist, dass die Wokeness viel damit zu tun hat, wie es uns als Europa, sage ich jetzt mal ein bisschen größer gefasst, geht. Und Woke ist ja eigentlich was sozusagen ein Zustand der Wachsamkeit gegenüber Ungerechtigkeiten. Aber um am Anfang mal gleich die große Frage zu beleuchten, warum denkst du denn, haben unsere Gefühle den Verstand verloren?
Also grundsätzlich finde ich ja Gefühle wichtig. Das muss ich jetzt schon mal von Anfang an sagen. Also das Buch ist ja am Anfang, im ersten Teil geht es ja eigentlich darum, wie sich das der Homo sapiens entwickelt hat, wie sich das Denken entwickelt hat. Und ich schreibe auch ganz klar, dass Gefühl und Verstand schon immer im Einklang waren. Also große Wissenschaftler haben immer gesagt, vor einer revolutionären Entdeckung, vor einer revolutionären Entwicklung stand immer so ein Bauchgefühl. Das fühlt sich richtig an. Und dann sind sie hingegangen, haben ein Experiment gemacht oder eine Berechnung und dann hat sich dieses Gefühl entweder bestätigt oder man hat gesagt, nein, ich habe mich getäuscht, vielleicht stimmt was mit meinem Gefühl nicht. Also das heißt, also Gefühle sind natürlich wahnsinnig wichtig und die These im Buch ist eigentlich, dass wir die Balance verloren haben, dass wir tatsächlich auch viele gesellschaftspolitische Fragen mit Befindlichkeit, mit Gefühlen beantworten wollen, wo Rationalität und Pragmatismus uns weiterhelfen würden. Also ich mache mal ein konkretes Beispiel. Energiepolitik in Deutschland und auch in Österreich, die Energiewende, die Klimaneutralität, das wird nach Bauchgefühl betrieben, also teilweise entgegen jede physikalischen Grundlagen. Und das führt letztendlich dazu, dass wir aus einem guten Willen heraus die Sache vielleicht sogar verschlimmbessern.
Mhm. Also du denkst, wir wünschen uns eine Situation und wir fühlen uns hinein und deswegen haben wir dann die Einstellung dazu, obwohl es nicht stimmt?
Ja, also man muss natürlich, also ein Gefühl an sich ist ja noch kein verlässlicher Indikator, dass die Sache auch stimmt. Also es gibt wahnsinnig, die Leute, die vor 300 Jahren nach oben geguckt haben, zum Himmel und haben gesagt, naja, also die Erde ist der Mittelpunkt des Universums und die Sonne dreht sich um die Erde. Das stimmt vom Gefühl her, aber die Realität ist halt nun mal die andere. Also in der Wissenschaft ist es oft so, dass, und ich glaube, das ist auch der größte Hemmschuh für Leute, Wissenschaft teilweise anzuerkennen, dass wissenschaftliche Erkenntnisse sehr oft anti-intuitiv sind. Also mit den Himmelsbewegungen haben wir das gesehen. Und die Kirche damals bei Galileo oder bei Kepler hat einfach ihre Autorität benutzt und hat gesagt, Blödsinn, das stimmt nicht, weil sich das vom Gefühl her ganz anders anfühlt und weil es natürlich die Autorität von der Kirche unterminiert hat.
Ja, das verstehe ich und wir sind alle froh, dass sie sich trotzdem durchgesetzt haben. Ja. Und wir jetzt wissen, wie das Universum, zumindest den Teil, den wir halt erforschen konnten, wirklich ausschaut und können auch viele Dinge besser erklären. Die neue Autorität, so hätte ich das gelesen in deinem Buch, ist unter anderem auch die Wissenschaft, die aus deiner Sicht gar keine Wissenschaft so richtig ist. Du gehst mit den Gender Studies ziemlich hart ins Gericht, die wiederum verknüpft sind mit dieser Wokeness, die ich am Anfang angesprochen habe. Aber jetzt ist es ja so, dass Gender Studies, das ist sozusagen die Nachfolgewissenschaft von der Frauenforschung, und die haben unterschiedliche wissenschaftliche Bereiche mit dabei. Da ist die Philosophie mit dabei, die Soziologie mit dabei, sind halt Geisteswissenschaften. Aber warum, was stört dich denn so dran, dass man Ungerechtigkeiten, gesellschaftliche Ungerechtigkeiten wissenschaftlich begleitet?
Genau, das ist eine Suggestivfrage oft, ja. Also natürlich hat ja ich und glaube ich keiner, der irgendwie bei Trost ist, was gegen dagegen irgendwelche Ungerechtigkeiten zu erforschen. Diese Wokeness ist für mich eigentlich ein, ich arbeite mich da jetzt gar nicht so exzessiv daran ab, weil ich sage, es ist böse oder es ist schwachsinnig, irgendwelche Erkenntnisse zu erforschen. Und wenn man sich anguckt, wie vielleicht vor 50 Jahren in Amerika die Bürgerrechtsbewegung aufgekommen ist, die Rassenunruhen. Und das war natürlich, also das sind große aufklärerische Werte, auch die Frauenrechte, ist ja ganz klar. Also das ist ja, wäre ja absurd, wenn ich sagen würde, das ist alles Quatsch. Worum es mir eigentlich geht, ist gerade, wenn man sich diese Studies anguckt, wo ja behauptet wird, es gibt strukturelle Diskriminierung, es gibt strukturellen Rassismus. Also man arbeitet sich an dem Wort strukturell ab. Das heißt also, selbst wenn man nachweist, dass in bestimmten Situationen keine Diskriminierung, kein Rassismus da ist, behaupten gerne Leute, die sich dieser Woken-Bewegung zugehörig fühlen, ja, das hängt ja nur damit zusammen, dass die Sachen unsichtbar sind und dass du vielleicht ja ein alter weißer Mann bist, ich polarisiere jetzt ganz, der das gar nicht sehen will. Und dann wird es natürlich eine Verschwörungstheorie. Das heißt also, und wenn man sich diese Studien, ich habe sehr, sehr viel im Buch recherchiert, ich habe mir die Publikationen, die Originalpublikationen angeguckt. Und da wird sehr, sehr oft eben behauptet, es gibt das und das. Aber sehr, sehr wenig oder fast gar nicht wird eigentlich die Behauptung, die Hypothese überprüft. Und dann wird natürlich eine wissenschaftliche Disziplin unwissenschaftlich. Also die Gründer von der Critical Race Theory, auf der praktisch alle Studies basieren vor 50 Jahren, die haben selber von sich gesagt, wir sehen unsere Critical Race Theory eigentlich nicht als wissenschaftliche Disziplin, sondern als eine politische Bewegung, die Gesellschaft umzugestalten. Das ist vollkommen okay, das ist gerechtfertigt. Aber es hat eben an der Uni nichts zu suchen. An der Uni soll, in der Wissenschaft geht es eigentlich darum, rauszufinden, wie Zusammenhänge sind, wie die Welt ist und nicht, wie die Welt sein soll.
Okay, also das bedeutet übersetzterweise, die vielen Gender Studies Studierenden, die wir haben, sollten lieber eine Aktivismusgruppe gründen. Und damit würde man ja dann auch alle Abschlüsse, die da gemacht werden, wären eigentlich, wenn ich dir jetzt richtig zugehört habe, sollte man sozusagen zurücknehmen, nicht akademisch auszeichnen.
Also es, natürlich, ich schreibe ja auch im Buch auch, dass es in den Naturwissenschaften von der Methodik schon einfacher ist, objektives Wissen gegenüber politischem Aktivismus rauszukristallisieren, weil man halt einfach ein Elektron besser untersuchen kann als eine ganze Gesellschaft, weil eine Gesellschaft sich halt einfach vollkommen anders verhält. Das heißt, und ich bin ja auch nicht per se dagegen, dass es an Universitäten teilweise auch Bewegungen gibt, die sagen, ich setze mich für bestimmte Dinge ein. das war ja schon immer so. Also Universitäten waren schon immer auch Orte von politischem Aktivismus, also sprich Bürgerrechtsbewegungen in Amerika. Und das sind natürlich gute Dinge entstanden. Aber wenn das Ganze ein Übergewicht in dem politischen Aktivismus hat, wenn es eigentlich überhaupt nicht mehr darum geht oder ganz wenig nur darum geht, eigentlich herauszufinden, was ist, oder wenn man sich, wenn es Studien oder Datenlagen gibt, die das Gegenteil vielleicht von dem behaupten, das dann einer Universität zu unterdrücken oder wegzudrücken, dann hat es eben nichts mehr mit der Suche nach Erkenntnis zu tun.
Mhm. Also du denkst, dass diese Studienrichtungen und damit auch die Menschen eine politische Agenda haben und dass sie die verfolgen?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist, das habe ich, ich meine, ich bin ja Physiker, ich bin seit 25 Jahren auf der Bühne, mache sehr, sehr viel seit x Jahren, auch für Universitäten, immer so Antrittsvorlesungen oder Tag der offenen Tür. Und da erlebe ich schon, dass über die letzten 20, 25 Jahre sehr, sehr viele Universitätsangehörige eben selber unter der Hand zugeben, unsere Uni hat sich massiv politisiert. Und das war in den Geisteswissenschaften vielleicht schon immer so. Inzwischen ist es eben über die Genderforschung, teilweise auch über die Klimapolitik, eben auch in die Naturwissenschaften reingerutscht. Mhm. Auch die Migrationspolitik wird ja natürlich, da hat natürlich der Staat eine bestimmte Agenda, eine bestimmte Vorstellung davon. Und da erlebe ich eben auch, dass Migrationsforscher an der Uni schon sagen, wenn ich über missliebige Dinge forschen will, dann werden mir einfach die Gelder gestrichen oder ich komme nicht weiter. Also das, wo man eben versucht, von der politischen Seite aus eine bestimmte Richtung vorzugeben. Und es gibt ja auch dieser Fall Marie-Louise Vollbrecht ist vielleicht auch immer noch bekannt. Das ist eine Biologin, die hat vor 2 Jahren einen Vortrag an der Humboldt-Uni in Berlin halten wollen über die Zweigeschlechtlichkeit von Fischen übrigens. Also das ist eine Biologin, die über 2 verschiedene Geschlechter einen Vortrag hat. Und das wurde von Studenten abgebrochen, beziehungsweise die haben durchgedrückt, dass dieser Vortrag nicht gehalten werden durfte, erst im Nachklang, weil das die Studenten transfeindlich fanden. Das heißt also, und das sind Entwicklungen, die mich als wissenschaftsfreundlichen, als erkenntnisfreundlichen Menschen dann schon auch schockieren und abschrecken.
Ja, das verstehe ich und das finden sicher ganz viele genauso absurd wie ich jetzt, dass man diesen Vortrag zum Beispiel unterbunden hat und das gibt es sicher an der einen oder anderen Stelle und vielleicht ist es auch zu viel. Ich meine, die Tatsache, dass es 2 Geschlechter gibt beim Menschen, ich glaube, das ist biologisch einfach ist so. Ja. Ja? Und das ist auch, du schreibst das auch im Buch, es hat ein bisschen mit unseren Chromosomen zu tun und deswegen hast du einen Bart und ich habe Brüste, ja, und solche Dinge und fein so. Und dann gibt es halt eine kleine Minderheit und die hat aber ein Thema mit diesem, das eine oder das andere Geschlecht. Ja. Und ich kenne eine Transperson und die ist total happy, dass sie jetzt eine Frau sein kann. Ja? Auch eine quasi operativ nachgeholfene Frau sein kann. Und ich denke mir, das kann ja nicht so schlecht sein. Also das ist, können wir doch als Gesellschaft gut aushalten, oder?
Auf jeden Fall. Also da hat ja auch keiner, also ich behaupte einfach mal, dass die allermeisten Menschen da überhaupt nichts dagegen haben. Selbst meine Eltern, ich komme aus dem ländlichen Bereich, Bayerischer Odenwald, meine Eltern sind eigentlich stockkonservativ. Und selbst die haben vor ein paar Jahren gesagt, wenn jetzt ein Mann eine Frau sein will, sich umoperieren lassen möchte, soll er doch machen. Darum geht es ja auch gar nicht. Das geht eigentlich darum, in Deutschland haben wir seit letztem Jahr das Selbstbestimmungsgesetz. Da kann ich also, wenn ich morgen als Mann zum Standesamt gehe und sage, ich möchte jetzt in meinen Pass eine Frau sein, und dann wird es in meinen Pass eingetragen. Das ist ja auch erstmal vollkommen in Ordnung. Aber dann kann ich jeden verklagen, der von mir behauptet, ich wäre ein biologischer Mann. Das heißt also, das Gesetz zwingt die Leute eigentlich, eine biologische Unwahrheit zu sagen. Und dann wird es übergriffig. Hm. Es geht nicht darum, dass jeder so leben kann, wie er will. Und übrigens, auch unter Biologen kenne ich keinen einzigen, der sagt, dass die Grenzen zwischen Mann und Frau fließend ist. Natürlich, es gibt feminine Männer, es gibt maskuline Frauen, es gibt Grauzonen von Interessen, von Vorstellungen. Aber es gibt halt eben nur zwei Geschlechter. Und zwei Geschlechter sagt ja überhaupt nicht, dass es da in den Ausprägungen, in den Vorlieben, im Lifestyle fließende Übergänge gibt.
Ja, das stimmt. Das stimmt wahrscheinlich schon. Zu den Geschlechtern noch ganz kurz, weil das ist natürlich in der Genderforschung schon auch irgendwie ein Thema. Also wo kommt das her und so? Und da gibt es eben das sehr beachtete Werk zweibändig von Simone de Beauvoir, das zweite Geschlecht. Und habe ich das jetzt richtig gesagt? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich glaube schon. Und da geht es im Großen und Ganzen darum, dass es eben ein Konstrukt ist, ein soziales Konstrukt, dass das, womit wir geboren werden, chromosomentechnisch und biologisch schon wahr ist, aber dass das, wie wir als Frauen sozusagen angeleitet werden, unser Leben zu leben und unsere Rollen zu erfüllen, das ist sozusagen ein von der Gesellschaft uns aufgezwängtes Modell. Und um das irgendwie auseinander zu glauben, damit beschäftigt, ich meine, ich habe nicht Gender Studies studiert, das stelle ich gleich mal dazu, aber darum geht es ja auch in diesen Forschungen und Studien, das ein bisschen transparenter zu machen, um am Ende, ich bleibe jetzt mal bei den Frauen auch vielleicht eine andere Entscheidungshilfe zu geben, wie sie denn ihr Leben leben wollen, weil sie nicht alles akzeptieren müssen, was halt immer schon so war. Ich muss nicht so leben wie meine Oma.
Zwei Punkte dazu. Es gibt zwei sehr, sehr interessante Studien dazu. Da hat eine Forschergruppe aus Amerika junge Schimpansen in einen Raum mit Spielzeug gebracht. Und da gehen die Männchen intuitiv zu den Autos und die Weibchen zu den Puppen. Simon Baron Cohen, übrigens der Cousin von Sacha Baron Cohen, ist einer der weltweit renommiertesten Biologen in der Evolutionsbiologie. Der hat Tests mit Säuglingen gemacht. Eine Woche alte Säuglinge, da schauen die Mädchen oder die Jungs schauen signifikant länger auf ein Mobile als auf ein Gesicht. Und bei Mädchen ist es umgekehrt. Mhm. Und das zeigt irgendwie, und da kann man ja nicht sagen, naja, also die sind ja durch die Erziehung total versaut, sondern das ist intuitiv, statistisch gesehen, interessieren sich von der Biologie her Männer und Frauen schon eindeutig unterschiedlich. Und deswegen ist es zum Beispiel ja auch so, dass in der Informatik oder im Maschinenbau der Anteil der Frauen, obwohl sie, das möchte ich auch nochmal ganz klar sagen, statistisch gesehen genauso intelligent sind wie Männer. Also es liegt nicht daran, dass die Jungs so super intelligent sind und deswegen Maschinenbau studieren, sondern die Interessenlage ist halt oft anders. Im IT oder im Maschinenbau hast du 10% Frauen und du hast 90% Männer. In den Sozialwissenschaften ist es teilweise umgekehrt. Und es gibt natürlich eine interessante Studie, die untersucht hat, das sogenannte Gender Equality Paradox. Das mache ich auch im Programm teilweise und es ist total erstaunlich. Da hat man untersucht, wie hoch ist der Anteil von Frauen in technischen Berufen, also in klassisch männlichen, landläufig männlichen Disziplinen, in jedem Land in Abhängigkeit von den Frauen und Frauen, von den Gleichberechtigungsrechten. Mhm. Und da kam raus, was ganz anti-intuitives, in den Arabischen Emiraten, in Saudi-Arabien, ist der Anteil der Frauen in technischen Fächern doppelt so hoch wie in Schweden oder in Deutschland. Das heißt also, je gleichberechtigter ein Land ist, umso mehr setzt sich anscheinend die biologische Komponente durch. Und je härter es für Frauen in dem jeweiligen Land ist, irgendwie aufzusteigen, umso mehr Frauen gehen dann in diese Berufe, in denen sie ihren Status durch den Job einfach erhöhen können. Und das sind eben sehr, sehr oft Maschinenbau, Architektur, Elektrotechnik, IT. Mhm. Also das zeigt irgendwie, dass man natürlich abhängig von dem Umfeld schon auch diese prozentualen Dinge verändern kann, aber oft eben nicht so. Also wenn man jetzt böse ist, wenn ich gefragt werde manchmal, Herr Ebert, wie könnte man denn die Zahl der Frauen in den MINT-Fächern erhöhen? Wenn man sehr, sehr böse ist, das sage ich natürlich, dann müsste man sagen, ja, nehmen die Frauenrechte weg, dann studieren mehr Frauen Maschinenbau. Mhm. Also und sowas finde ich halt einfach interessant, sowas macht mir Spaß, diese Studien rauszufinden und dadurch den Leser oder den Zuhörer über diese Dinge auf eine andere Art und Weise zum Nachdenken anzuregen.
Ja, ich denke echt schon ganz energisch nach und ich bleibe noch ein bisschen hängen bei dem, was du vorher gesagt hast mit diesen Schimpansen, die sozusagen je nach Geschlecht eben das Unterschiedliche wählen und ich kann mit, glaube ich, wir sind ja genetisch wirklich nur ein paar Prozentpunkte auseinander, ich kann berichten von meinen Kindern, zwei Töchter, die ich natürlich extrem feministisch erzogen habe und ich konnte auch nicht verhindern, dass sie wahnsinnig gerne mit Puppen spielen und deswegen, glaube ich, ist da schon was dran. Was ich glaube, was aber der viel elementarere Punkt dabei ist, dass dieser vielleicht sogar genetisch angelegte Sorgeanteil den Frauen, unter anderem, weil sie schwanger werden und weil es da andere Bindungselemente gibt und andere Hormone gibt, diesen Sorgeanteil, dass der sich eben gesellschaftlich so manifestiert hat und nicht bezahlt wird, dass Frauen in Österreich großteils auch deswegen in Teilzeit arbeiten und deswegen am Ende weniger Pension kriegen und deswegen auch nicht so gute Jobs haben, weil sie diesen ganze Care-Arbeit halt einfach leisten. Und es wird jedes Jahr so einen Wohlstandsbericht gemacht in Österreich, immer von der Arbeiterkammer. Und da war der letzte vom letzten Jahr, dass Frauen in der Woche durchschnittlich 26 Stunden dieser unbezahlten Care-Arbeit halt on top dazu geben. Und das alles zusammengerechnet macht es für Frauen in allen Ebenen einfach schwerer, erfolgreich zu sein im kapitalistischen Sinn, dass man dann halt mehr Kohle hat und sich deswegen ein besseres Leben leisten kann. Und ich glaube, dass viele dieser Studien, was du gesagt hast, strukturelle Diskriminierung, die würde ich da hineinrechnen. Und das hat nichts damit zu tun, dass man sagt, okay, wir ignorieren, dass kleine Schimpansen oder kleine Menschen diesen und oder jenen Vorzug geben bei dem, womit sie sich interessieren.
Also Mir ist es zu einfach zu sagen, das liegt an der Diskriminierung. Also es ist halt einfach so, dass viele Frauen das eben auch so wollen. Viele Frauen sagen, ich möchte, wenn ich ein Kind bekomme, nicht weiter Karriere machen, sondern ich möchte lieber zu Hause bleiben. Männer sagen, also man darf nicht vergessen, dass ein Y-Chromosom nicht nur für mehr Muskelmasse und eine tiefere Stimme sorgt, sondern eben auch bestimmte Wesenszüge beeinflusst. Statusdenken, Dominanzverhalten, Risikobereitschaft. Und zwei X-Chromosome sorgen eben auch dafür, dass man sich mehr um zwischenmenschliche Dinge kümmert, um soziale Dinge kümmert. Und das natürlich, ich weiß auch nicht, wie hoch der Anteil der Diskriminierung dann doch noch ist. Aber es ist mir zu einfach zu sagen, ja, nur weil halt viele Frauen in die Care-Arbeit gehen, das liegt daran, dass das System einfach die davon abhält, sondern es gibt eben, Frauen haben einfach andere Wünsche, ihr Leben zu gestalten. Also ich habe im Buch auch ein paar Studien von Personalberatern zitiert. Ein Personalberater, der seit 40 Jahren im Job ist, der sagt, wenn es bestimmte Jobs gibt, in eine höhere Position zu kommen, also Karriere zu machen, und ich rufe 10 Frauen an, die Qualifikation haben, dann sagen eben von diesen 10 Frauen nur 2, ich könnte mir das vorstellen, da aufzusteigen. Und wenn ich 10 Männer anrufe in derselben Position, dann sagen 8 von 10 Männern, ja, ich habe Bock auf Karriere. Das heißt also, die männliche und weibliche Lebensmodelle sehen einfach anders aus.
Und du denkst, dass das alles mit den Chromosomen zu tun hat?
Also die Biologie hat schon einen entscheidenden Faktor. Absolut. Natürlich nicht alles. Also es gibt natürlich auch Frauen, die Karriere machen. Und machen wollen. Es gibt Frauen, die unfassbar auch in der Forschung den Move nach vorne haben. Aber wir müssen ja immer Statistiken angucken. Wir müssen angucken, wie viel Prozent der Frauen sind dazu wirklich bereit, eine Vertriebsleiterposition in Litauen mit einer 70-Stunden-Woche mit 30 Jahren zu übernehmen und wie viele Männer. Und dann ist es halt nun mal so, dass das du da kaum Frauen findest, die dazu bereit sind und sehr, sehr viele Männer. Wir Männer haben ja im Grunde genommen ja auch, weil es wird dann immer gesagt, naja, die Männer verdienen dadurch dann halt auch mehr, das stimmt. Gleichzeitig fordert es natürlich auch schon ganz schön seinen Tribut. Man kann eigentlich Privilegien, die sind auch so unfassbar schwer zu greifen. Natürlich haben Frauen zum Schluss eine geringere Rente, weil sie vielleicht Care-Arbeit machen. Männer sterben 6 Jahre früher. Weil
du denkst, das ist der Ausgleich.
Nein, es ist nicht der Ausgleich. Ich will nur sagen, auch die Männer zahlen einen sehr, sehr hohen Preis dafür, dass sie das tun, was sie tun. Also ich kenne viele Männer, die sagen, ich wollte unbedingt Karriere machen, aber gleichzeitig leide ich total darunter, dass ich meine Kinder kaum sehe. Das heißt also, ich glaube, sowohl Frauen als auch Männer haben mit unterschiedlichen Problemen in dieser Situation zu kämpfen. Und ich will da überhaupt nicht die Männer gegenüber den Frauen ausspielen oder umgekehrt. Ich sage nur, dadurch, dass wir statistisch gesehen die beiden Geschlechter vielleicht unterschiedliche Ziele für ihr eigenes Leben haben, entstehen dadurch natürlich unterschiedliche Vor- und Nachteile.
Ich glaube, abschließend vielleicht nur dazu, ich glaube halt, dass es trotzdem erstrebenswert wäre, diese Arbeit, die da geleistet wird, und am Ende muss man sagen, wenn niemand Care-Arbeit leistet, dann fällt die Gesellschaft auseinander. Und zwar schneller, als wenn wir weniger Ingenieure haben.
Das ist eine politische Frage und eine gesellschaftspolitische Frage, die kann ich dann auch nicht beantworten. Und nee, also ich will mich jetzt da auch nicht aus der Situation rausziehen, aber wenn eine Gesellschaft politisch in einem demokratischen Prozess sagt, ich möchte, dass diese Arbeit entlohnt wird oder mehr entlohnt wird, dann ist das, und da gibt es eine Mehrheit dafür, bin ich voll dabei. Ich gehe das Ganze von einem wissenschaftlichen Gesichtspunkt an und sage einfach, man kann einfach durch viele Sachen erklären, warum die Sachen so sind, wie sie sind. Und was dann die Politik daraus macht, was die Gesellschaft möchte, das ist eine ganz andere Frage.
Hm. Vince, lass uns ein bisschen über Humor sprechen.
Oh,
weil
ja, genau.
Du bist
wir
ja
waren
ein,
jetzt total humorlos.
Ja,
bisher,
wir waren
oder?
Humorlos. Ja, du hast dich zwar bemüht, aber ich habe dich gnadenlos abgestochen. Du machst ja auch Kabarett eben und bist ja auch, ich glaube, es war auch ausschlaggebend für das Buch, war ja eigentlich deine Tour.
Genau.
Winds of Change heißt das Ganze. Mit dem Programm bist du auch 2025, 2026 noch auf Tour, wobei eigentlich nur in Deutschland, wenn ich das richtig gesehen habe.
Ja, Österreich hab. Ganz wenige Termine, aber ich mache auch in Deutschland mittlerweile relativ wenig Termine. Ich mache so 40 Shows im Jahr, was für viele immer noch viel ist, aber ich habe irgendwann in den Hochphasen 200 Shows gehabt. Also insofern, ich werde ja auch ein bisschen alt.
Ja, du wirst wahrscheinlich ein bisschen angesteckt von dieser Wiener Gemütlichkeit und ja. Magst jetzt nicht mehr so viel arbeiten, es sei dir vergönnt. Aber jedenfalls, du machst eine Show und natürlich bist du Kabarettist, also geht es auch um Humor.
Ja.
Und Humor und diese Gefühligkeit, nenne ich sie mal, die dir ja schon gegen den Strich geht oder an der du analysierst, was gesellschaftlich nicht mehr ganz im Balance ist, da ist ja der Humor immer ein guter Gradmesser.
Ja.
Und meine Überzeugung ist immer zu sagen, Humor ist dann gut, wenn man eher nach oben tritt. Also wenn man die angeht, die sozusagen über mir stehen, wie Herrschende, die Politik und so. Und dein Zugang ist ja, wenn ich das richtig gelesen habe, Humor kann jetzt mal jeden und jede beleidigen.
Ja, muss
das,
auch.
Das, und genau. Das muss auch. Jetzt erklär das mal.
Also erstmal ist beleidigt oder sich beleidigt zu fühlen von irgendeinem Witz ist einfach mal der Deal von einer freien Gesellschaft. Und Ricky Gervais hat ja mal gesagt, nur weil sich jemand beleidigt fühlt, heißt es noch lange nicht, dass er auch recht hat.
Mhm.
Und ich halte eigentlich auch nichts davon zu sagen, Humor darf nur die, muss nur nach oben und nicht nach unten. Das ist eine Geschmackssache, beziehungsweise es ist ja auch mittlerweile gar nicht mehr so klar, wer oben und wer unten ist. Also
wirklich?
Dieter Nuhr zum Beispiel hat ja mal gesagt, als diese Hochphase mit Greta Thunberg vor ein paar Jahren mit dieser Klimathematik war, wenn dann Leute Witze über Greta Thunberg gemacht haben gesagt, ja, man tritt da nach unten. Und Dieter Nuhr hat gesagt, naja, also die ist zwar 16 oder 17, aber ist vielleicht gerade die einflussreichste weibliche Person zu dieser Zeit. Das heißt also, auch da ist schwer zu sagen, ist die jetzt ein 16-jähriges Mädchen oder ist die jetzt so eine enorm mächtige Influencerin, vor der sich sogar Staatschefs den Bückling machen. Das heißt also, allein dieses Beispiel zeigt irgendwie, dass es schwierig zu sagen ist, wer ist mächtig, wer hat weniger Macht. Interessant ist, ich bin grundsätzlich im Kabarett keiner, der sich an Einzelpersonen abarbeitet. Also ich bin keiner, der hochgeht und sagt, Merkel ist doof und Merz hat das gesagt und Kickl ist klein und dumm. Das ist mir alles zu billig. Aber ich habe natürlich vor 2 Jahren, als Habeck noch Wirtschaftsminister war, habe ich natürlich auch mal auf Facebook und auf Twitter den ein oder anderen kleinen Habeck-Gag gemacht. Und Habeck war zu diesem Zeitpunkt Wirtschaftsminister und Vizekanzler. Also eine der mächtigsten, politisch mächtigsten Figuren. Mhm. Und dann kommen auf einmal Leute an und sagen, Herr Ebert, Sie betreiben Hass und Hetze. Und dann habe ich mir auch gedacht, ja, Moment mal, also ist es nicht die Aufgabe von Satire, die mächtigen Leute anzugreifen, aber wenn es die falschen Mächtigen trifft, ist man auf einmal ein Hasser und ein Hetzer. Also es hat sich alles so ein bisschen verschoben und deswegen finde ich, um das Ganze nochmal abzuschließen, Humor ist so subjektiv und das, was was du gut findest, finden andere vielleicht geschmacklos und umgekehrt. Und deswegen sehe ich es als eine große, große Errungenschaft der Aufklärung der westlichen Gesellschaften, diese komplette Meinungs- und Satirefreiheit zu haben und dann eben auch das Risiko einzugehen, dass man einen Gag macht, der ja, jeder Gag arbeitet mit Klischees, mit Vorurteilen. Das ist einfach so. Und es wird immer Gruppen geben, die sich dadurch gestört fühlen, aber das muss man halt aushalten.
Ja, genau. Das hast du ja auch ausgehalten, als du für deinen Habeck-Schmäh ja, kritisiert wurdest, oder?
Natürlich, klar.
Also das ist ja dann auch dein Berufsrisiko, dass du gelegentlich auch schlecht ankommst mit dem, was
absolut
du als Satire
ja, ja,
verstehst, oder?
Natürlich. Und ich das ist ja auch ganz klar. Also wenn man sich als öffentliche Figur irgendwie in diesen Zirkus da begibt, dann gibt es natürlich auch gerade auf den sozialen Medien manchmal Shitstorms. Ich habe mir da versucht, mittlerweile so eine Shitstorm-Resilienz anzueignen und das würde uns allen, glaube ich, gut tun. Für mich gibt es eigentlich nur zwei Tabus im Humor oder in der Meinungsfreiheit. Das eine ist Aufruf zur Gewalt und Verleumdung. Also wenn ich jetzt sagen würde, der Politiker da ist, der ist pädophil zum Beispiel und das würde nicht der Wahrheit entsprechen. Also das sind das sind für mich die zwei einzigen Kriterien, wo die Meinungsfreiheit Grenzen hat. Alles andere müssen wir ertragen.
Und spiegelt sich denn dieses Woke, ich bleibe jetzt einfach bei dem Wort, weil links und ja, ja, rechts, aber ich weiß nicht, aber du schreibst es ja auch, insofern bleibe ich schon dabei.
Und sie bezeichnen sich auch selber so. Also ich bin jetzt keiner, der dann auf die einklumpt, sondern sozusagen, sie sagen ja selber Woke von sich. Also das ist, ja.
Ja. Also merkst du das auch, diese Wokeness, auch innerhalb deiner Branche sozusagen, jetzt wenn man denn die Humorarbeit hernimmt oder die Satire oder die Menschen, die da halt beschäftigt sind damit. Also du hast nur schon angesprochen, mir fällt unsere Kabarettistin, die Lisa Eckert, dazu ja, ein, die sich da auch vielleicht ein bisschen anders positioniert. Aber wie nimmst du diese, die aus der Innensicht das wahr?
Also ich bin jetzt auch schon ein paar Jahre dabei und ich glaube, dass es sich in den letzten Jahren in der Kabarettbranche schon noch ein bisschen verändert hat. Ich würde mal sagen, wahrscheinlich mit Corona, wo ja zum ersten Mal so massiv in dieser Phase Meinungen so extrem in moralisch und unmoralisch eingeordnet worden sind und wo dann auch dann kam irgendwie die Flüchtlingskrise, ist auch noch. Also es gab in den letzten Jahren so ein paar Reizthemen, wo man immer vorsichtiger sein musste, beziehungsweise wo immer mehr sanktioniert wurde, wenn man irgendwie eine falsche Meinung dazu hatte. Ich will das jetzt gar nicht sagen, welche richtig oder welche falsch ist, aber falsche Meinung in Anführungsstrichen. Und dadurch ist es schon so passiert, ich kann da auch für viele Kollegen sprechen, dass man sich schon beim Schreiben von Texten im Vorfeld überlegt, kann ich das so schreiben oder könnte das vielleicht falsch rüberkommen? Also, dass man schon vom Schreiben so eine Schere im Kopf hat. Und das war früher nicht so. Also, als ich auf die Bühne gegangen bin 1998, da haben wir Gags geschrieben und haben gehofft, dass die Leute lachen. Und wir haben uns überhaupt keine Gedanken gemacht, ob dann jemand sich aufregen könnte. Wenn halt die Presse irgendwas Schlechtes geschrieben hat, hat man gesagt, ja gut, ist halt so. Oder wenn der Gag nicht angekommen ist, hat man dann halt irgendwie rausgeworfen und hat was anderes gemacht. Also da war das irgendwie ein sehr, sehr freier, ein sehr spielerischer Zugang. Und heute überlegt man sich schon während dem Schreiben, um Gottes Willen, könnte das vielleicht irgendwie jemanden einen falschen Hals kriegen? Könnte ich als falsch abgebogen bezeichnet werden? Und das ist ein Thema, das viele Kollegen, glaube ich, betrifft. Und manche gehen mehr aus der Deckung raus und sagen, ich setze mich dem aus, weil ich das so empfinde oder vielleicht auch, weil ich gerne provoziere. Man kann da nie in die Köpfe der Kollegen gucken, aus welchen Gründen sie das machen. Und andere gehen halt in die, ich sage jetzt mal, in die unverbindlichere Ecke. Und ich sehe schon, dass unter den Kollegen es schon so eine Zweiteilung gibt inzwischen, wo die einen, die halt irgendwie auf diese Themen sehr, sehr klar draufgehen und die anderen, die vielleicht die andere Position haben, was auch schon immer war, was auch da wieder sehr neu ist, dass auf einmal die Kollegen gegeneinander aufeinander losgehen. Also dass man teilweise öffentlich, dass Comedians öffentlich über andere Comedians irgendwie sagen, der ist bescheuert. Mhm. Und das ist eigentlich auch eine neue Entwicklung und das finde ich eigentlich auch doof, weil es gibt Comedians oder Leute, die ich auch persönlich geschmacklich nicht gut finde, aber ich hab's noch nie gemacht, dass ich öffentlich gesagt habe, der oder die, die ist unmoralisch oder geschmacklos, sondern ich finde, das ist die Freiheit des Humors, die Freiheit der Satire.
Du hast ja persönlich auch noch einen dritten Weg gefunden, wie man sich die Schere im Kopf erspart und trotzdem aber nicht aneckt. Du sagst öfter in deinem Programm, dass man diesen Witz heute nicht mehr machen könnte.
Ja, und ich habe mir einen trotzdem.
Und du machst ihn dann trotzdem und ich habe mir den auch rausgeschrieben, ja. Sozusagen. Du zitierst nämlich in deinem Kabarett einen Witz, eben den man heute nicht mehr machen dürfte, und zitierst noch dazu deinen Professor.
Ja.
Und jetzt kommt der Witz. Was haben Frauen und Magnetfelder gemeinsam? Beide lenken ab und verrichten keine Arbeit. Und du sagst danach, und wer jetzt trotzdem gelacht hat, ist ein schlechter Mensch.
Ja.
Und ich finde den Witz jetzt nicht so originell, aber egal. Und da komme ich wieder auf das, auf wen soll man hintreten oder nicht, oder was ist Stereotyp? Und aber warum sollte man deswegen ein schlechter Mensch sein?
Nein, aber damit zitiere ich natürlich. Also das, weil das ja schon so diese moralischen Debatten sind. Also dass man das, ich empfinde unsere Zeit, ich sage es im Programm, ich schreibe es auch im Buch, wir leben in so einer spießigen Biedermeier-Zeit, dass man irgendwie die Leute sehr schnell einordnet, ist das ein guter, ist das ein schlechter Mensch, ist das ein moralischer oder ein unmoralischer Mensch, also teilweise nach jedem Halbsatz. Also alleine dieses ermüdende Thema Gendern, mir ist es vollkommen wurscht, ob jemand gendert. Nur mal, um klar zu sein. Aber es ist natürlich so, dass es Diskussionen gibt, wenn jemand gendert, ist er ein guter Mensch? Oder die andere Gruppe sagt, wenn jemand gendert, ist er ein Vollidiot? Oder wenn jemand nicht gendert, sagt die andere Gruppe wieder, das ist ein Chauvi. Und die gegensätzliche Gruppe sagt wieder, das ist unser Held. Also dass man versucht, über so ganz, ganz kleine Dinge sofort die Leute einzuordnen in gut oder böse. Das ist schon ein Charakteristikum der letzten Jahre. Und nochmal zu diesem Witz, das ist natürlich, das hat er wirklich gesagt, war eine andere Zeit. Und ich sage aber, das Wesen von Satire ist eigentlich Folgendes. Man sagt irgendwas auf der Bühne, was man nicht so meint. Und die Leute lachen darüber, weil sie natürlich wissen, dass man es nicht so meint. Hm. Und ich sage dann, wenn Gerhard Polt heute mit seiner legendären Mai Ling-Nummer herauskäme, da hätte der heute vielleicht eine MeToo-Kampagne am Hals. Weil es ganz bestimmte Leute gibt, die absichtlich nicht sehen wollen, dass das eine Satire ist, sondern die dem dann irgendwie einen Strick draus drehen wollen. Und das finde ich sowas Spießiges, sowas Uncooles an der heutigen Zeit.
Aber das, was du jetzt gerade gesagt hast, dass man meint es nicht so und die anderen wissen, dass man es nicht so meint. Und aus dieser Spannung, aus dieser Ambivalenz könnte man sagen, entsteht eigentlich dieser Moment, wo man lachen muss.
Ja,
ja?
Genau.
Und würdest du dann sagen, dass es, dass wir als Gesellschaft eben du hast gerade gesagt, uncool, weil es so biedermeierisch ist, aber was ich mich ja schon frage, und ich versuche zum Beispiel zu gendern, obwohl ich weiß, dass es keine Studien gibt, die nachweisen, dass wenn eifrig gegendert wird in einer Gesellschaft, dass das irgendwas nachhaltig verändert in Richtung Gleichstellung. Ja?
Ja.
Und trotzdem mache ich es. Aber mir ist auch wurscht, wenn jemand nicht gendert. Aber denkst du, dass es diese Leichtigkeit, dass wir die verloren haben, weil wir möglicherweise komplett überfordert sind mit Nachrichten, spreche ich gegen meinen eigenen Job, mit Social Media, also das ist, dass unser kleines Gehirn überhaupt nicht mehr in der Lage ist, das zu verarbeiten und dass wir ganz dringend irgendwelche Regeln brauchen, um uns festzuhalten und dass wir darüber sozusagen dieses spielerische Element einfach verloren haben?
Also ich gebe dir recht, es ist natürlich durch soziale Medien, durch vielerlei Entwicklungen, es ist unsere Gesellschaft so hoch politisiert. Jeder Plastikstrohhalm ist ein politisches Statement. Also und diese Tendenz, Menschen sofort in irgendeine Richtung einzuordnen, das ist sicherlich ein Charakteristikum, das durch die sozialen Medien entstanden ist. Ich habe da auch keine Lösung für.
Das ist aber schade.
Ja, das ist, Menschen wollen immer Lösungen haben. Also das Buch ist auch ganz bewusst. Manche kritisieren an dem Buch, ja, sie liefern ja gar keine Lösung, sage ich, ja, weil ich keine habe. Ich sehe es als eine Ist-Analyse und versuche so zu beschreiben, wie die Entwicklungen sich vonstatten gegangen sind und was die Mechanismen dazu sind. Aber gerade das große Thema soziale Medien, da sagen ja selbst die Leute aus dem Silicon Valley, die das inzwischen sehr kritisch sehen, wir haben da die Büchse der Pandora geöffnet und kriegen eigentlich den Deckel nicht mehr zu. Jetzt versuchen wir natürlich über Regelungen, teilweise restriktive Gesetze oder durch diesen Versuch, das dann irgendwie durch Regeln und Gesetze einzudämmen. Ich glaube, das löst auch das Problem nicht. Ich kann immer nur appellieren, wir brauchen eine größere Gelassenheit, den Dingen gegenüber. Das ist zwar auch irgendwie ein halbherziger Rat, aber diese Hysterisierung, die wir ja alle haben, also das ist schon ein großes Problem. Ich habe da keine Lösung für. Ich kann es nur beschreiben und ich hoffe, dass wir vielleicht wieder, wenn wir uns in 10 Jahren hier wieder treffen, sagen, Mensch, damals war der Zenit und jetzt sind wir wieder vielleicht ein bisschen mehr zu einer Gelassenheit gekommen. Ich habe übrigens neulich, fällt mir gerade ein, ein langes Telefonat mit einem ganz jungen Start-up-Unternehmer. Der ist so 30 und der versucht gerade in Deutschland so ein paar Leute aus seiner Altersgruppe, die alle sehr erfolgreich sind mit IT, mit allen möglichen Bereichen, versucht er so zusammenzubringen, die eben für einen neuen Wirtschaftsaufbruch und kämpfen. Und dann hat er zu mir gesagt, du, von diesen Leuten, die alle so zwischen 20 und 30 sind, sind die allermeisten raus aus den sozialen Medien. Und das finde ich jetzt schon eine interessante Entwicklung. Da ist keiner mehr auf TikTok. Also zumindest in dieser Gruppe. Und das ist vielleicht ein Trend, dass viele junge Leute sagen, wir haben jetzt gesehen, was das alles mit uns macht. Wir haben keinen Bock mehr darauf. Das könnte eine schöne.
Das wäre eine schöne Entwicklung sein. Und das wäre jetzt auch ein schöner Schlusssatz. Aber natürlich muss ich feministisch woke, wie ich bin, natürlich eine kleine Schelte dir noch mitgeben.
Bitte.
Die Hysterisierung ist natürlich ein blödes Wort, weil die Hysterie sozusagen den Frauen zugeordnet wurde, weil der Ausdruck für Gebärmutter in der Medizin die Hysteria ist und deswegen hat man es die verrückten Frauen. Deswegen wehre ich mich immer gegen das Wort.
Also ich glaube, dass Hysterie, zumindest das ist meine Erfahrung sehr divers ist. Also dass es auch genug hysterische Männer gerade gibt, die dann halt bei anderen Themen so getriggert werden, dass man sich denkt, um Gottes Willen, ich bin ja auch auf LinkedIn unterwegs, weil ich halt so viele Unternehmensgeschichten auch mache. Und dann sind teilweise Leute ja mit ihrem Klarnamen in ihrer Position, die sich dann versteigen auf irgendwelche hysterischen, komplett durchgeknallten Statements. Und ich denke
auf LinkedIn, wirklich?
Ja, ja. Also da denke ich mir, meine Güte, wenn ihr das in 5 Jahren lest, ihr schämt euch in Grund und Boden. Also, dass wir alle da so ein bisschen uns ertappen, in bestimmten Dingen die Kontrolle über einen selbst zu verlieren. Und das ist, wie gesagt, das kann ich auch durchaus für die Nicht-Gebärmutter tragenden Menschen in unserer Gesellschaft sagen.
Karl Lagerfeld sagte ja, wer Jogginghosen trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Vielleicht auch ein Zitat, wenn man sich Menschen im 7. Bezirk so anschaut. Apropos, letzte Frage. Jetzt bist du ja, und das hat auch offenbar Corona mit sich gebracht, bist seit 2020 in Wien mit deiner Frau, lebst hier im 7. Bezirk, wie gesagt, so wie ich auch. Und das ist ja der wokeste, einer der wokesten Bezirke in Wien, vielleicht in Österreich. Du vergleichst das immer mit Berlin, Prenzlauer Berg.
Ja.
Und jetzt schon bist du gerne, obwohl du das so kritisch siehst, umgibst du dich gerne mit diesem Ökosystem.
Total.
Und warum?
Also ich habe da so eine Hassliebe dazu. Also was heißt Hassliebe? Das klingt auch wieder so brutal. Nein. Mir macht's total Spaß, weil gerade im 7. Also dieses Ausleben von dem, was man sein will, das finde ich ja total spitze. Das ist auch dieses Junge und dieses Verrückte und dieses mit blauen Haaren rumlaufen und dass man irgendwie bei jemandem nicht weiß, ist er jetzt Männlein oder Weiblein oder wie fühlt er sich. Ich finde, dass wenn das so locker daherkommt, bin ich viel lieber mit solchen Leuten unterwegs, als jetzt in einem konservativen 8., wo jeder irgendwie so ähnlich aussieht. Und ich komme aus der Künstlerszene. Ich bin im Schmidt-Theater in Hamburg, habe ich Shows gespielt. Da war ich mit Leuten auf der Bühne schon vor 30 Jahren oder vor 25 Jahren. Da wusste man, da sind Sachen abgelaufen mit irgendwelchen, ich will da gar nicht ins Detail gehen. Ich fand das schon immer aufregend und toll und habe das geliebt. Und deswegen finde ich das so diese Tendenz, dass man jetzt das mit so einem Ernst betreibt, wenn jemand so anders ist, gibt ja ein paar Protagonisten, die sagen, wenn ihr uns nicht gut findet, dann seid ihr ein schlechter Mensch. Also dass da so ein Druck entsteht von bestimmten Aktivisten, das finde ich dann halt wieder so wahnsinnig spießig. Und so wahnsinnig biedermeierhaft, und da ist es mir wurscht, ob jemand ein Röckchen anhat oder sich die Haare färbt, auch das kann ein Spießer sein.
Ja, auch das kann ein Spießer sein. Jetzt habe ich doch noch eine allerletzte Frage, weil es steht ja What the fuck Deutschland auf deinem Buch und wir sind aber hier in Österreich. Ja. Ist es in Österreich denn anders? Ist das österreichische, also die Wiener Gemütlichkeit, ich meine, das ist auch ein Stereotyp, es stimmt so auch nicht. Gleich wie es nicht stimmt, dass alle Kellner unfreundlich sind in Wien, es gibt schon ein paar Freundliche auch. Aber grundsätzlich nähern wir uns als Österreicher immer auch Deutschland an. Also nicht nur, weil wir eine ähnliche Sprache haben, sondern weil das auch, also in Handelsdingen, in vielen Export, was weiß ich, es ist alles irgendwie immer so ähnlich. Und jetzt, wenn wir uns anschauen, wir mit einer gut funktionierenden ÖBB, dass die Deutsche Bahn so katastrophal ist oder also viele, viele Indikatoren, die uns eher ein bisschen erschaudern lassen, ja, weil wir so eng miteinander verzahnt sind. Was ist denn dein Befund? Ist Österreich genauso so biedermeierisch und damit irgendwie unspielerisch oder ist Österreich Ganz anders.
Also wir haben jetzt viel über Woke geredet. Ich meine, im Buch geht es ja auch sehr viel darum, über die wirtschaftliche Stärke, dass die in Deutschland massiv runtergeht, die Produktivität sinkt, dass wir uns in Deutschland mittlerweile, die Bahn zeigt, das in fast aus der ersten Welt verabschiedet haben. Also ökonomisch sieht es wirklich schlimm aus. Und das wird teilweise auch Österreich treffen. Also Österreich ist da vielleicht noch ein bisschen vom Anschein her ein bisschen besser unterwegs. Aber wenn Deutschland als Wirtschaftsmacht kaputt geht, dann zieht natürlich Deutschland als die größte Volkswirtschaft in der EU viele Länder eben auch mit. Und das ist schon eine dramatische Entwicklung, die ich schon sehe. Was die Mentalität angeht, dann finde ich, ich lebe wahnsinnig gerne in Österreich und ich fühle mich da total wohl, weil die Österreicher im Gegensatz zu den Deutschen dann doch noch, ist vielleicht auch ein Klischee, aber doch noch irgendwie so eine größere Selbstironie haben. Wir Deutschen, wenn wir uns was in den Kopf setzen, dann ziehen wir das durch. Das ist, wenn wir eine Duscharmatur herstellen, hervorragend. Weil dann funktioniert die halt zu 120%. Aber das machen wir halt auch mit Gesellschaftsentwürfen. So, wir ziehen das perfektionistisch durch und auf halbem Weg, wenn wir merken, das funktioniert alles nicht, ist es uns egal, wir marschieren weiter. Und die Österreicher haben da eine größere Gelassenheit. Beim Glaselwein geht sich dann vieles irgendwie aus. Und das gefällt mir zumindest von der Grundeinstellung her. Diese größere Selbstironie gefällt mir sehr gut. Vielleicht ja auch, weil ihr euren Abstieg mit den Habsburgern schon ein bisschen zurückliegt und euch ihr das schon gewohnt seid.
Ja, das kann man schon sagen. Wir haben das schon fulminant geschafft, von quasi einem Weltreich zu einem kleinen Schnitzel in geografisch zu werden. Sehr gut. Und du musst dich natürlich auch ein bisschen einschleimen, damit du auch weiter hier gut leben kannst und darfst nicht zu kritisch sein.
Ich kann sogar nächstes Jahr Österreicher werden.
Wirklich?
Was ich wahrscheinlich machen werde.
Das wirst du machen?
Dann kann aber keiner mehr sagen, Alter Piefke.
Das sagen wir natürlich trotzdem, weil deine Sprache wird dich immer verraten. Aber wie schnell andere Leute Österreicher oder Österreicherin werden können, ihr müsst euch noch den Podcast mit Olga Kostanovic anhören. Die erzählt eine ganz andere Geschichte, aber das ist ein anderes Thema. Lieber Vinz, vielen Dank, dass du da warst.
Ich hab zu danken.
Und bei euch sage ich auch ganz lieben Dank fürs Dabeisein. Ich stelle euch in die Shownotes natürlich das Buch, die Termine von Vinz Ebert. Und worüber haben wir noch gesprochen? Irgendwas wollte ich noch reinstellen. Egal. Also wenn mir noch was einfällt, dann mache ich das auch noch. Und wenn ihr wollt, dann hören wir uns wieder nächste Woche. Bis dahin, alles Liebe und Baba.